Normalerweise vertreten mich Brüder an diesen Tagen, vor allem in den Weihnachtstagen an dieser Kanzel, und ich nehme ein bisschen Zeit zum Erholen. Diesmal vertrete ich einen Bruder, der mich vertreten sollte. Ich mache das sehr gerne und freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, weiter mit euch das Wort aufzuschlagen, das Wort zu studieren und über das Wort zu predigen. Die Weihnachtszeit, ganz besondere Zeit, denn wir nehmen uns ganz besonders in dieser Zeit eben an die Geburt Jesu zu denken, an dieses herrliche Wunder, haben wir vielfältig darüber schon gehört und wurden hineingenommen. Jede Zeit hat diese besondere Zeit. An Ostern denken wir bewusst an die Auferstehung, an Karfreitag bewusst an sein Sterben, an Pfingsten, an die Himmelfahrt und an Weihnachten, an seine Geburt. Wir staunen, wir schauen zurück zu der Krippe und staunen, dass Gott Mensch wurde. Ein Wunder, wirklich, ein großes Wunder ist da geschehen. Und so gucken wir zu dieser Krippe zurück und zusammen mit den Hirten, zusammen mit den Weisen und seitdem mit einer Riesenschar von Gläubigen preisen wir und loben wir dieses Kind, das letztendlich der König der Könige, der Herr aller Herren ist. Und wir beten es an, bis heute tun wir das. In dieser Weise schauen wir zurück, aber wir sollten und wir dürfen und wir werden auch nicht da stehen bleiben bei der Krippe. So die Hirten, nachdem sie das getan haben, dieses Wunder angeschaut haben, das ihnen verkündigt worden ist, sind sie gegangen. Die sind hingegangen und haben da, wo sie waren, da, wo sie hingegangen haben, davon weitererzählt. Sie haben davon Zeugnis abgegeben von dem Wunder, das sie selbst gesehen haben. Und ich denke, so wie Lukas am 24. uns zurückgenommen hat und uns zu der Weihnachtsgeschichte hingeführt hat, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist mein Auftrag heute an diesem zweiten Weihnachtsgottesdienst, euch von da mitzunehmen, von der Krippe wegzunehmen. Klingt ein bisschen traurig, gell? Aber das ist so die Aufgabe. Wir dürfen bei der Krippe nicht stehen bleiben. Die Heilsgeschichte, die Geschichte Gottes geht weiter und die Gemeinde Jesu hat zusammen mit den Aposteln einen Auftrag bekommen. Wir sollen hingehen, hingehen in die ganze Welt und der ganzen Schöpfung von dieser guten Nachricht, von diesem Evangelium weitererzählen. Wir sollen von dem, was uns gezeigt worden ist, was uns ins Herz gelegt worden ist, sollen wir Zeugnis geben, wir sollen verkündigen. Und das führt uns wieder ins Markus-Evangelium. Und ich hoffe, dass wenn ich heute weiter im Markus-Evangelium predige, das ist wahrscheinlich die vorletzte Predigt, nächsten Sonntag werden wir dieses Buch abschließen, möchte ich, dass wir das trotzdem in diesem Verständnis, auch wenn wir heute Weihnachten feiern, in diesem Verständnis das uns anschauen, wir gehen weiter, von der Krippe gehen wir hinaus und verkündigen dieses Evangelium. Lasst uns den Text heute lesen, den Predigttext, Markus Kapitel 16. Ich möchte euch die Verse 17 und 18 vorlesen, über die möchte ich heute predigen. Markus Kapitel 16, die Verse 17 und 18. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ich möchte beten und wir stehen gemeinsam nochmal dazu auf. Jesus Christus, wir haben das Privileg, Zeugen des Evangeliums zu sein. Du hast uns einen herrlichen Auftrag gegeben, ja, einen großen Auftrag gegeben, ja, einen gewaltigen Auftrag gegeben, als deine Gemeinde dieser Welt Zeugnis und Zeugen des Evangeliums zu sein. Wir sollen das Evangelium verkündigen, das Evangelium predigen. Jesus Christus, damit wir wissen, was wir zu verkündigen haben, damit wir wissen, in welcher Art und Weise, Herr, lehre uns durch dein Wort. Rüste uns aus, festige uns, gib uns Verständnis, dass wir ja fest darin sind in unserem Auftrag, damit du gepriesen und verherrlicht wirst. Herr, segne das Predigen, segne das Hören, all das zu deiner Ehre, Jesus, in deinem Namen. Amen. Diese zwei Verse sind im Kontext oder in dem Zusammenhang diesen großen Auftrags, der uns nach dem Markus-Evangelium überliefert ist. Jesus sendet die Jünger aus, sendet in die Welt, in die ganze Welt zu gehen und der ganzen Schöpfung das Evangelium zu predigen. Und Es ist wichtig, dass wir den Auftrag der Gemeinde kennen, dass wir auch den Auftrag der Gemeinde verstehen. Was ist die Priorität in unserem Auftrag? Warum gibt es noch die Gemeinde in dieser Welt? Warum sind wir noch da? Warum hat er uns nicht schon längst geholt? Wir haben als Gemeinde einen Auftrag in dieser Welt. Und wenn wir diesen Auftrag nicht recht verstehen, dann hat es Auswirkungen auf die Dinge, wie zum Beispiel den Glauben, es hat Auswirkungen auf die Dinge wie die Taufe, es hat Auswirkungen auf die gravierenden Dinge wie die Rettung selbst. Aber es in dem Maße oder genauso wie dieser Auftrag und die Priorität der Verkündigung uns in den Glauben und die Taufe einordnet und uns zeigt, welche Rolle der Glaube und die Taufe in diesem Auftrag eine Rolle spielen, im gleichen Maße genauso verhält sich auch die Rolle zu Zeichen und Wundern. So, wir müssen die Zeichen und Wunder, die hier beschrieben werden in diesem Vers, die in diesem großen Auftrag uns überliefert werden, müssen wir genau in dem Kontext von dem Auftrag Jesu anschauen und verstehen, was bedeuten die. Legen wir sie nicht in diesem Zusammenhang aus, wird's schief. Und genauso, wenn wir kein richtiges Verständnis über die Priorität des Auftrags ist, des Missionsbefehls, und das dann eine Schieflage und Auswirkungen auf die Praxis hat, dann zum Beispiel in der Taufe, dass die Dinge, der Glaube und die Taufe eine andere Rolle bekommen und eine andere Funktion bekommen. Genau das Gleiche, wenn wir dann nicht den Auftrag nicht richtig verstehen und die Priorität, hat das auch Auswirkungen auf das Verständnis von Zeichen und Wundern. Und Zeichen und Wunder bekommen einen anderen Stellenwert, eine andere Bedeutung. Und das hat wiederum Auswirkungen auf die Praxis, wie man damit umgeht. Darum ist es wichtig, dass wir immer den berühmten Kontext, den Zusammenhang, die Botschaft, die Priorität des Evangeliums begreifen und von daher auch diese Dinge einordnen. Welche Rolle spielt der Glaube? Welche Rolle spielt die Taufe? Welche Rolle spielen Zeichen und Wunder in unserem Leben, in unserem Zeugnis, in unserer Gemeinde? Ich möchte euch anhand vom Römerbrief noch einmal eine herrliche Zusammenfassung des Missionsauftrags von Paulus. Also so, wir haben im Matthäus-Evangelium einen Missionsauftrag, wir haben in jedem anderen Evangelium auch, aber wir haben auch beim Paulus eine Zusammenfassung. Und ich würde gerne heute mit euch dann nochmal als Erinnerung, nochmal diesen Hintergrund, diesen Kontext nochmal aufzeigen, was ist eigentlich unser Auftrag, einfach nur als Erinnerung und von daher mit euch dann darüber nachdenken, welche Rolle spielt Zeichen und Wunder in unserem Glauben. Lass mich mit euch nochmal in den Römerbrief gehen. Römer Kapitel 10, ich denke, ist wirklich eine gute Zusammenfassung und nimmt uns nochmal mit hinein in die Bedeutung und in die Sendung, in unseren Auftrag. Paulus schreibt in Römer Kapitel 10 darüber, dass die Juden versucht haben, aus ihrer eigenen Kraft eine Gerechtigkeit aufzurichten. Er schreibt darüber, dass sie nicht erkannt haben, auf welchem Weg Gott Menschen rettet, auf welchem Weg Gott Menschen rechtfertigen wird. Und weil sie es eben nicht verstanden haben, haben sie auf ihre eigene Art und Weise, durch ihre eigene Gerechtigkeit oder den eigenen Versuch, das Gesetz zu halten, versucht, eben diese Gerechtigkeit aufzurichten. Er erklärt, dass es aber nicht der Wille Gottes ist. Auf diesem Weg wird Gott Menschen nicht rechtfertigen. Und dann erklärt er das. Das ist dann Kapitel 10, ab Vers 4 sagt er, dass Jesus Christus die Erfüllung des Gesetzes ist. Er hat für uns die volle Gerechtigkeit erwirkt und da sind wir, wo der Mensch lebte von klein auf das gerechte Leben und starb für uns den Tod, den wir sterben müssen und erfüllte. So ist Christus das Ziel oder das Ende des Gesetzes. Er hat es zur Vollendung gebracht. Und dann sagt er, warum hat er das getan? Und er erklärt, dass das Gesetz sagt, du musst es tun, dann wirst du gerecht. Und er sagt, das ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. So haben versucht die Juden, vor Gott gerecht zu werden, indem sie versuchen, es zu tun. Aber Paulus sagt, die Gerechtigkeit, aber die Gott will, ist eine andere. Und das ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Ich lese euch Vers 5 nochmal an. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der das Gesetz, Entschuldigung, Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Du musst sie tun, dann wirst du leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabzuführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufzuführen, sondern das sagt sie, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Also Paulus sagt, es gibt eine Gerechtigkeit aus Glauben. Und diese Gerechtigkeit predigen wir. Das ist ein Wort des Glaubens. Der Mensch wird gerechtfertigt aus Glauben. Und jetzt ist die spannende Frage, was muss der Mensch glauben? Was ist der Inhalt des Glaubens? Wie wird der Mensch jetzt vor Gott gerechtfertigt? Er erklärt es in Vers 9, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das ist die Predigt, das ist die Botschaft, dass er die rettet. Er sagt, das ist das Wort des Glaubens, das predigen wir. Was? Er sagt zwei Dinge. Es wird mit dem Mund bekannt und mit dem Herzen geglaubt. Das macht die Rettung aus. Und was wird mit dem Mund bekannt? Er sagt, mit dem Mund wird bekannt, dass Jesus der Herr ist. Und mit dem Herzen wird geglaubt, dass er von den Toten auferstanden ist. Wer also das mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, der wird gerettet werden. So, das ist die Botschaft, das ist der Weg, auf den Menschen gerettet werden. Es ist interessant, wie Paulus das hier aufschreibt oder wie der Geist Gottes inspiriert ihn. Vielleicht habt ihr von einem Chiasmus schon mal gehört. Es ist etwas, was durch die Art und Weise, wie etwas angeordnet wird, wird das in die Mitte etwas gestellt und etwas betont. Paulus beginnt und sagt, mit dem Mund wird bekannt. Und dann sagt er, mit dem Herzen wird geglaubt. Dann sagt er, mit dem Herzen wird geglaubt und wieder mit dem Mund wird bekannt. Er stellt nämlich was in die Mitte? Das Herz. Er stellt den Glauben des Herzens in die Mitte. Und er sagt, das, was wir glauben, ist was? Wir glauben, Jesus ist aus dem Toten auferstanden. Und das wird uns, dieser Glaube, uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das ist, was in uns inwendig ist. Das ist eine Herzensangelegenheit. Aber diese Herzensangelegenheit, dieser Glaube wird sichtbar durch was? Durch den Mund, durch ein äußeres Bekenntnis. Und darum stellt er durch diese Anordnung Mund an die äußere Stelle und das Herz in die Mitte. Könnt ihr das so sehen, ja? Das ist eine Art, um zu zeigen, worauf es ankommt. Das Herzstück unserer Rechtfertigung ist unser Glaube an die Auferstehung Jesu Christi. Aber dieser Glaube zeigt sich darin, indem man mit dem Mund bekennt. Und was ist dieses Bekenntnis? Was bedeutet das, ich bekenne, Jesus ist der Herr? Lest mal mit mir ab Vers 12. Vers 11 heißt es, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist der Herr über alle. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. So, darum geht's. Die Rettung geschieht wie? Ich glaube an Jesus Christus mit meinem Herzen und ich rufe ihn an. Wie? Mit meinem Mund. Die Rettung bedarf des Anrufens. Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind diese beiden Elemente. Das heißt, es wird geglaubt mit dem Herzen, aber es wird bekannt mit dem Mund. Dieser rettende Glaube fordert ein Anrufen, es fordert eine Buße. Andersrum gesagt, wer wirklich glaubt, der wird Gott anrufen. Der Weg, wie Gott Menschen retten wird, er wird sie so retten, wenn sie ihn bitten, wenn sie sagen, Herr, rette, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden. Der Mensch muss das bekennen, er muss Gott um Vergebung bitten, er muss Gott anrufen. Aber wie kommt der Mensch das zu tun? Er muss vorher in seinem Herzen das Leiden, das Sterben und die Auferstehung Jesu glauben. Versteht ihr, wie wichtig das ist, wenn wir das nicht haben? Wie sollen Menschen gerettet werden? In Bezug jetzt auf die Praxis, zum Beispiel der Taufe vom letzten Sonntag. Wie kann ein Kind das glauben, auch selbst wenn er einen schwachen Glauben hat? Es braucht keinen riesigen Glauben. Dieser Glaube muss konkret sein. Wenn ich glaube, Jesus ist auferstanden aus den Toten und ich auf Grundlage dieses Glaubens Gott bitte um Vergebung, dann sagt die Schrift, man wird gerettet werden. Das ist der Weg, auf dem Gott Menschen rettet. Jetzt erklärt Paulus, was braucht es dazu? Also Menschen müssen Gott anrufen. Es ist kein Automatismus, es ist kein Ritual, nicht das Wasser rettet oder sonst irgendwas. Gott rettet Menschen, wenn sie ihn anrufen. Um ihn anzurufen, braucht es aber Glauben. Schaut mal, Paulus erklärt das in Vers 14. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? So, Rettung geschieht, man muss sagen, Gott, rette mich. Wie sollen sie bei ihnen anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Vers 14. Wie aber sollen sie an den glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Jetzt, darum geht es, das ist der Missionsbefehl nach Paulus. Er sagt, damit Menschen gerettet werden, müssen sie Gott anrufen. Damit sie Gott anrufen können, müssen sie glauben. Damit sie glauben können, müssen sie hören. Damit sie hören müssen, muss jemand da sein, der ihnen das Wort predigt. Aber damit sie predigen können, müssen sie gesandt sein. Das ist der Missionsbefehl. Darum sandte Jesus die Apostel und die Gemeinde in die Welt und sagte, was predigt das Evangelium? Warum? Weil das die Art und Weise sein wird, wie er Menschen retten wird. Durch das Hören der Predigt werden sie glauben, durch Glauben werden sie ihn anrufen und wenn sie ihn anrufen, dann werden sie gerettet. Menschen werden gerettet, wenn sie ihn anrufen, wenn sie bekennen, wenn sie sagen, Jesus ist der Herr, ich glaube, dass er starb und auferstanden ist. Das ist der Weg. Jetzt sagt aber Paulus, aber haben nicht alle gehört? Schaut mal, lest mal mit mir Vers 15. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Darum, also die haben nicht sehr schöne Pediküre, sondern sie haben auch nicht sehr schöne Füße, sondern die Schönheit der Füße ist, weil sie gerne gehen. Die sind bereitwillig zu gehen und um zu predigen. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Und dann heißt es, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Also man ist ja hingegangen, man hat gepredigt, aber warum haben nicht alle gehorcht? Warum haben nicht alle Gott angerufen? Wie kann das sein? Wenn der Glaube aus dem Hören der Predigt kommt und die Rettung aus dem Glauben kommt, an dem Anrufen, wieso haben sie dann nicht alle angenommen, wenn sie es gehört haben? Paulus erklärt es und sagt, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Also, wie kommt es dazu, dass Menschen, obwohl sie alle hören, gläubig werden? Obwohl sie alle akustisch hören, wie kommt es dazu, dass eben aber nicht alle gläubig werden? Paulus erklärt das in dem nächsten Abschnitt und zuerst sagte, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das ist die Priorität, das ist die Priorität der Gemeinde, das ist der Auftrag, die Verkündigung, damit hören, Glauben, Anrufen, Rettung stattfindet. Aber die Frage ist, warum glauben nicht alle? Vers 18, aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss. Ihr Schall ist hinausgegangen zu den ganzen Erde und ihr Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Schon interessant, dass Paulus zu seiner Zeit davon redet, dass der Schall ausgegangen ist. Aber die Frage ist dann ja, wenn es ausgegangen ist, wenn alle bis ans Ende der Erde gehört haben, wieso glauben sie nicht? Und dann kommt der herrliche Abschnitt, Kapitel 11. Und Paulus erklärt, dass Gottes Wort nicht hinfällig geworden ist, dass er die Seinen auserwählt hat. Und die er auserwählt hat, die hat er auch berufen und die werden hören. Schaut mal, ich lese euch Kapitel 11, Vers 5 und folgende. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen sind aber verstockt worden. So erklärt Paulus, wer glaubt und wer glaubt nicht. Er redet davon und sagt, dass die Auswahl, die Gott für sich bewahrt hat, warum hören alle, aber die einen hören und nehmen es an, die einen nicht? Paulus sagt, es ist ein Rest nach Gnade entstanden und nicht nach Werken. So, das ist der Missionsauftrag. Wir haben keine Ahnung, wen Gott erwählt. Wir haben keine Ahnung, wer zu diesem Rest gehört, sondern unser Auftrag ist zu predigen. Und wenn Menschen es hören, diese törichte Botschaft, und durch diese törichte Methode, und sie das Evangelium annehmen, dann wissen wir, dass sie zu den Auserwählten Gottes gehören. Wir gehen hin und sagen, du bist erwählt, du bist nicht erwählt, die predige ich nicht, sondern unser Auftrag geht in die ganze Welt, predigt der ganzen Schöpfung. Und Gott gebraucht die Predigt, das ist ein Mittel, dass er die Seinen rettet. So, die Priorität nochmal, um das zusammenzufassen, die Priorität ist im Predigen, denn das ist das Werkzeug, das Gott gebraucht, um Menschen dazu zu bringen, die Seinen dazu zu bringen, ihn anzurufen. So, das ist so wichtig. Und wenn wir das begreifen, dann hat das Auswirkungen auf die Praxis und auf all das, was wir in der Gemeinde tun. Liebe Geschwister, darum nur noch mal als Beispiel, darum taufen wir keine kleinen Kinder, keine Säuglinge, weil sie Gott nicht anrufen. Denn nur wer anruft, wird gerettet werden. Und damit sie anrufen, müssen sie das Wort hören können. Sie müssen glauben können, dass Jesus auferstanden ist. So, wenn das vorhanden ist, egal wie alt, dann taufen wir. Der Glaube und das Anrufen muss vorhanden sein. So, das resultiert aus dem Verständnis, auf welchem Weg Gott Menschen rettet. Das resultiert aus dem Verständnis, wozu wir als Gemeinde berufen sind. Was ist unser Auftrag? So, in dieser Weise müssen wir nicht nur die Rolle von der Taufe zum Beispiel verstehen, sondern müssen wir auch die Rolle von Zeichen und Wunder verstehen. Das ist nicht losgelöst, die Verse 17 bis 18, die ich euch gelesen habe, ist nicht losgelöst von diesem Auftrag. Und die Frage ist jetzt, welche Rolle spielen Zeichen, Wunder im Kontext von diesem Auftrag, in dem Zusammenhang, wie Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden? Also was ist die Funktion, was ist die Aufgabe von Zeichen und Wundern? Ich möchte euch erstmal sagen, was die Schrift nicht sagt. Also ein bisschen negativ anfangen, um dann positiv weiterzugehen. Was meine ich damit? Was sagt die Schrift nicht? Die Schrift sagt nicht, dass ich mache es andersrum. Ich führe euch ein bisschen anders hin. Ich glaube, es ist besser, wenn ich diesen Weg wähle. Seit 90er Jahren gibt es eine Bewegung, die ausgehend von Toronto über die USA, dann England und dann Europa und somit ziemlich die ganze Welt erreicht hat. Vielleicht habt ihr davon gehört, von dem sogenannten Toronto-Segen. In einer Gemeinde in Toronto, während eines Gottesdienstes, erschienen merkwürdige Phänomene. Menschen fielen rücklings nach hinten, fingen an zu lachen, die anderen zu zucken, wie epileptische Anfälle zu bekommen, Heilungen sollen stattgefunden haben oder haben stattgefunden. Und dieses Phänomen verbreitete sich und viele fuhren nach Toronto, um dem Teil zu werden und haben da große Dinge erlebt und nahmen diese Dinge mit. Und seitdem nennt man diese Bewegung oder den Ursprung dieser Bewegung in diesem Toronto-Segen. Diese Bewegung ist über Gemeinden und Dominationen und Konfessionen hinweg. Sie finden wir sowohl bei den Katholischen wie bei den Evangelischen, Evangelikalen, Freikirchen, spielt keine Rolle. Diese Bewegung finden wir überall. Wie gesagt, in den 90er Jahren hat sich das stark ausgebreitet und daraus entwickelte sich eine Überzeugung und ein Verständnis, dass gesagt wird, dass Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, diese Zeichen bekommen werden und diese Zeichen notwendig sind. Das heißt, die Kennzeichen eines Menschen, der zum Glauben kommt, ist zum Beispiel, er wird in Zungen reden. Es werden einfach Zeichen, Wunder geschehen und die werden diese Zeichen, Wunder bekommen. Heilungen werden stattfinden und all diese Salbungen in aller Form. Das heißt, es gehört zum Missionsauftrag dazu und wenn Menschen zum Glauben kommen, muss sich das so manifestieren. Das heißt, nur als Beispiel, reden Sie nicht in Zungen, wenn Sie zum Glauben gekommen sind. Dann stimmt etwas nicht. Dann ist Ihr Glaube noch nicht vollständig, noch nicht vollkommen und Sie haben noch nicht die Geistestaufe erfahren, die Sie eigentlich bekommen sollen, die bekommen müssen. Diese Phänomene, die ich gerade euch unter anderem vorgelesen habe, sagt man, sie dienen eben als Zeichen des echten Glaubens. Es wird gesagt, dass auf diese Phänomene alle einen Anspruch haben. Das heißt, jeder Gläubige hat einen Anspruch auf diese Art und Weise, auf diese Wirkung des Geistes. Es wird auch gesagt, dass diese Wirkung an bestimmte Orte geknüpft sind, zum Beispiel eben in Toronto. Man muss dahin reisen, um das zu bekommen. Oder an bestimmte Menschen geknüpft ist, die das durch Vermittlung entweder Hände auflegen oder mit dem Sakko rumschwenken oder was auch immer. Das heißt, durch bestimmte Menschen werden diese Dinge vermittelt und eben bekommen. Es wird gesagt, es ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, die man tun muss, um das zu bekommen. Und letztendlich hängt da die Rolle des Geldes da mit hinein. So, man kann sich das in gewisser Weise erkaufen, indem man nur genug spendet, gibt und dann kann man auch von diesem Segen teilhaftig werden. Diese Bewegung, die in den 90er Jahren aufgeflammt ist und wie gesagt über die ganze Welt sich ausgebreitet, hat sich in diesem Gewand etwas verändert. Es ist nicht mehr so präsent wie vor vielen Jahren, war das großes Thema überall, aber sie erscheint in einem neuen Gewand. Der Sinn und die Intention ist immer die gleiche, aber das Gewand ändert sich. Was meine ich damit? Im Zentrum steht einfach der Mensch. Und der Mensch hat einen Anspruch darauf, gesegnet zu werden. Der Mensch hat einen Anspruch auf Gesundheit, der Mensch hat einen Anspruch auf Erfolg, der Mensch hat einen Anspruch auf Erfahrung. Der Mensch steht im Zentrum und Gott ist ein Mittel zum Zweck. Gott ist ein Dienstleister. Der Geist ist nur eine Kraft. So, das heißt, jeder Mensch hat einen Anspruch darauf und Gott ist dazu da, damit der Mensch das eben erlebt. Also wenn man krank ist, dann muss Gott einen heilen. Wenn man arm ist, dann muss Gott einen reich machen. Wenn man allein ist, dann muss Gott einem halt einen Partner geben. So, Gott ist ein Mittel zum Zweck für den Menschen. Der Mensch steht an erster Stelle, an oberster Stelle und alles darauf läuft auf ihn zu. Heute spricht man von einer ganzheitlichen Rettung. Und der Auftrag der Gemeinde, in diese Welt zu gehen und ihr eine ganzheitliche Rettung zu bringen. So, die Rettung betrifft nicht unsere Seele, die Rettung betrifft nicht die Ewigkeit, sondern die Rettung ist ganzheitlich. Das heißt, so wie Jesus in diese Welt gekommen ist und Menschen von ihren Krankheiten befreite, Dämonen ausgetrieben hat, ihren Durst gestillt hat, ihnen Wein gegeben hat, ihnen Brot gemacht hat, genau so ist die Gemeinde in diese Welt gesandt. So, Jesus hat ja gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, in diese gleiche Weise ist die Gemeinde in diese Welt gesandt, um genau das zu tun. Sie muss die Mensch ganzheitlich retten. Also muss sie ihn von Dämonen austreiben, sie muss die Menschen in Heilungen bringen, ihnen Essen geben, Trinken geben, all diese. Das ist heute der Begriff, die ganzheitliche Rettung. Es ist nur etwas in einem anderen Gewand. Und jetzt nochmal zurück zu unserem Text. Was sagt die Bibel? Was sagt die Schrift? Und ich nochmal negativ anfangen. Die Schrift sagt nicht, dass alle Gläubige diese Zeichen und diese Wunder erfahren, erleben und empfangen werden. Das ist nicht, was der Text und nicht, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt auch nicht, dass das ein Kennzeichen echten Glaubens ist. Dass nur wer diese Zeichen empfängt und diese Wunde erlebt, der ist wirklich gläubig. Das sagt die Schrift auch nicht. Die Schrift sagt auch nicht, dass alle Gläubigen Anspruch darauf haben. Das ist auch nicht das, was die Schrift sagt. So, einfach erstmal mal eine Schneise gezogen, was die Schrift nicht sagt. Was sagt aber die Schrift? Ich lese euch das nochmal an. Die Schrift sagt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und so weiter. Ich gehe auf die Einzelnen nochmal ein. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. So, was sagt die Schrift? Die Schrift redet von Zeichen, die denen folgen werden. Hier heißt noch gar nicht, die empfangen werden. Es ist noch nicht die Rede, die bekommen werden. Es ist die Rede davon, dass sie folgen werden. Ich will es anders euch sagen. Bei der Ausbreitung des Evangeliums, bei der Ausbreitung der Predigt von Jesus Christus, in der ganzen Welt, der ganzen Schöpfung, wird diese Verkündigung begleitet werden von diesen Zeichen. Das ist, was die Schrift sagt. Das ist, was im Fokus, in der Priorität ist die Predigt. Und der Herr verkündigt und prophezeit und verheißt und die Schrift lehrt uns, dass diese Verkündigung begleitet wird von Zeichen und Wundern. Die Schrift sagt nicht, und jeder Gläubige, der durch die Predigt zum Glauben kommt, wird das erleben. Das ist nicht, was der Text sagt, sondern es wird begleitet werden. Es wird ihnen folgen. Den Gläubigen werden diese Zeichen folgen, hinterhergehen. Und so ist die Frage, warum? Ich möchte an dieser Stelle uns deutlich machen, dass Zeichen und Wundern an die Verkündigung geknüpft ist. Es beginnt, geht hin und predigt und daraus ergibt sich vieles. Das heißt, die Zeichen und Wundern dürfen nie losgelöst von der Verkündigung des Evangeliums. Das ist die Priorität. Menschen kommen zum Glauben, gerettet werden durch die Verkündigung des Evangeliums. Und dieser Verkündigung wird Jesus Zeichen und Wunder dazustellen. Menschen werden nicht durch Zeichen und Wunder gerettet. Menschen werden auch nicht durch Zeichen und Wunder gläubig. Das ist nicht, wir müssen begreifen, oder wir begreifen, wir verstehen, auf welchem Weg werden Menschen gerettet werden. Deswegen habe ich nochmal Römerbrief vorgelesen. Das ist die Art und Weise, wie Gott Menschen rettet. Nicht durch Zeichen und Wunder. Nochmal, wir haben keinen Anspruch. Und wenn wir die Zeichen und Wunder loslösen von der Verkündigung, dann wird es schief. Und dann bekommen auch Zeichen und Wunder eine schiefe und eine falsche Praxis in der Gemeinde. Warum wird die Predigt von Zeichen und Wundern begleitet? Warum ist es notwendig? Durch wen? Wer wird sie tun? Und was ist ihre Bedeutung? Hier heißt es, diese Zeichen aber werden denen folgen. Es geht um Zeichen. Es geht um Zeichen. Was ist ein Zeichen? Wir müssen uns über die Funktion oder über die Bedeutung eines Zeichens im Klaren werden, damit wir damit richtig umgehen. Wenn wir das Zeichen nicht verstehen, wenn wir das Zeichen nicht richtig deuten, dann wird es schief. Und es wird nicht nur schief, liebe Geschwister, es wird auch gefährlich, es wird sogar verführerisch. Und das ist im Bereich von Zeichen und Wundern und in dieser Bewegung, das ist eine große Verführung. Und Jesus sprach davon, dass viele verführt werden durch viele Zeichen und Wunder. Wenn man die Bedeutung von Zeichen nicht versteht, werden sie missbraucht. So, was ist die Bedeutung? Was sind diese Zeichen und warum sind sie gegeben? Und warum werden sie die Verkündigung begleiten? Andersrum gefragt, was ist die Funktion davon? Warum gibt es sie? Ich möchte ein bisschen euch zurückholen oder an etwas erinnern. Gott hat einen Mann geschickt im 2. Mose. Hat er, um sein Volk zu retten aus Ägypten, einen Mann geschickt, der hieß Mose. Und als er ihn berufen hat und gesandt hat nach Ägypten, damit er hingehe und das Volk rette aus der Sklaverei, hat Mose diese Berufung bekommen, diese Sendung bekommen. Und Mose zweifelte daran. Wenn ihr das nachlesen wollt, 2. Mose 3, 2. Mose 4, das ist der Bereich. Und Mose sagt, Gott, oh, sie werden mir doch nicht glauben, wenn ich hingehe und sage, Gott hat mich geschickt und das ist die Botschaft, wir sollen raus, er will euch retten, die werden mir doch nicht glauben. Und was sagt Gott zu Mose? Mose, tu folgende Zeichen. Und das erste Zeichen, das du tun sollst, nimm deinen Stab, schmeiß ihn auf den Boden und dann wird dein Stab zu einer Schlange. Und dann heb sie wieder auf, fass die Schlange am Schwanz und heb sie wieder auf. Dazu gleich noch mehr, wenn wir darüber nachdenken werden und sie werden Schlangen aufheben, ja. So, da haben wir einen starken Bezug dazu. So, der Punkt ist der, Gott sagt, okay Mose, du denkst, die werden dir nicht glauben, deine Verkündigung. Du denkst, die werden nicht glauben, das, was du sagst. Dann tu diese Zeichen. Gott gibt ihm an die Hand einige Zeichen, die Mose tun soll, um die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft, die Glaubwürdigkeit seiner Sendung zu bestätigen. Er sagt zwar, und dann werden sie trotzdem nicht glauben, auch wenn du es tust. Und dann kamen diese falschen oder die Priester des Pharaos, die sagen, die falschen Propheten, und haben jedes Zeichen, das Mose tat, imitiert. So, aus welcher Quelle auch immer, ob das nur eine billige Imitation war oder in der Kraft der Dämonen, wir wissen es nicht, ist auch jetzt nicht entscheidend, sondern sie haben haben dadurch verführt, indem sie auch diese Zeichen nahmen und das Gleiche getan haben, was auch Mose getan hat, und so das Volk zu verführen, dass sie nicht eben auf die Stimme des Moses hören sollten. Also, die Zeichen wurden Mose gegeben, damit sie ihn und seine Sendung und seine Botschaft bestätigen sollten. Wir haben Mose als ein Vorläufer, ein Typus auf Christus, der ein weit herrlicheres Haus baut, ein weit größeres Volk Gott zubereitet. Und er hat Jesus gesandt in diese Welt. Gott hat, so wie Mose, auch Jesus gesandt. Und wir haben ja viele Parallelen zwischen Mose und Jesus. Aber interessanterweise, als Gott verheißt durch sein Wort, dass er Jesus senden wird, um uns zu retten von der wahren Feindschaft, von dem wahren Feind, dann in Jesaja 7,14, und ich zitiere jetzt bewusst diese zwei Verse, weil wir doch ein bisschen, wir sind nicht ein bisschen, sondern wir sind hier am Weihnachten. In Jesaja 7,14 heißt es, darum wird der Herr euch ein Zeichen geben. Und wisst ihr, welches Zeichen? Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. So, Gott sagt, ich gebe euch ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist was? Ein Wunder. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Das gab es nicht, gibt es nicht. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Gott wird eingreifen, übernatürlich handeln. So, wir beten nicht die Maria an, oder? Hoffentlich nicht. Wir beten nicht die Jungfraugeburt an. Wir beten nicht dieses Wunder an. Wir beten das Kind an. Wir glauben, dass Gott, der verheißen hat, der gesagt hat, dass sein Sohn in die Welt kommt, durch die Geburt der Maria oder der Jungfrau. Wir glauben ihm und wir beten nicht das Zeichen an. Und wir hängen unsere Rettung nicht an dem Zeichen, sondern wir verstehen dieses Zeichen. Es ist die Bestätigung, wenn das passiert, dann ist der Erlöser da. Als die Hirten auf dem Felde waren, kam der Engel. Und die verkündigen ihm diese frohe Botschaft. Und was sagen die Engel? Geht hin. Und dies wird euch ein Zeichen sein. Ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegen. Das ist euch ein Zeichen. Also wenn ihr ein Kind, frisch geboren, in Windeln, in einer Krippe seht, dann wisst, das ist das. Und dann betet was an? Die Krippe. Und den Stall. Und das hängt euch dann an die Kätzchen und was weiß ich und denkt, das ist eure Rettung. Nein, das Kind, die Zeichen sind nur Mittel zum Zweck. Die Zeichen sollen nur bestätigen und sagen, das ist der Retter, darum geht es hier. Zeichen muss man verstehen. Ich habe jetzt bewusst mal die zwei genommen, um in dem Thema Weihnachten zu bleiben. Zeichen müssen gedeutet, Zeichen müssen verstanden werden. Zeichen haben einen Sinn, Zeichen haben einen Zweck. Jesus kam, er zweifelte nicht an seiner Sendung. Er kam, aber genauso tat er in Vollmacht, in Kraft, im Geist Gottes Zeichen und Wunder. Und warum tat er das? In Johannes Kapitel 14 sagt er, wenn ihr schon nicht meine Worte glaubt, dann glaubt doch die Werke, die ich tue. Jesus tat die Zeichen und Wunder, die er in seinem Dienst tat, wie Mose. Nicht um der Zeichen und Wunder willen, sondern er tat sie, um zu sagen, als Bestätigung für das, was er sagte, als Bestätigung der Verkündigung des Evangeliums. Und er sagt, wenn ihr nicht glaubt, was ich sage, dann glaubt doch, wenn ihr seht, was ich tue. Wer kann das tun, was ich tue? Könnt ihr euch erinnern, ziemlich am Anfang des Markus-Evangeliums, als wir es studiert haben, eins der ersten Wunder, das Jesus getan hat, er hat diesen Lahmen, den die vier Freunde durchs Dach gelassen haben, geheilt. Wir erinnern uns, Markus Kapitel 2, er lässt ihn runter und er sagt, als er seinen Glauben sah, sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Und die alle drumherum, die schriftgelehrten Pharisäer, die regen sich auf und bei sich selbst nicht laut und ärgern sich, wie kann er das nur sagen? Das kann nur Gott Sünden vergeben. Und was sagt dann Jesus? Was ärgert euch darüber? Und dann sagt er, damit ihr glaubt, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sage ich, steh auf und geh. Er hat ihm verkündigt, die Sündenvergebung. Und niemand glaubte, dass Jesus es tun kann, dass er Sünden vergibt. Und dann sagt er, damit ihr mir glaubt, meinen Worten, dass ich die Vollmacht habe, sage ich, steh auf und geh. Das Zeichen oder das Wunder der Krankenheilung, das da erlebt hat, diente dazu, seine Botschaft, das Evangelium, seine Autorität und seine Vollmacht zu bestätigen. In gleicher Weise bestätigte Jesus die Apostel. Also er sandte auch die Apostel, wie Jesus ihn, wie Gott Jesus aussandte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und was war der Auftrag? Wir verstehen es, predigt das Evangelium. Und er sorgte dafür, wie der Vater bei seinem Sohn, so er bei seinen Aposteln, bei der Gemeinde, dass die Verkündigung bestätigt wird, dass es wirklich wahrhaftig ist, die Botschaft, dass es wirklich die Botschaft des Evangeliums ist. Schaut mal Markus Kapitel 16, Vers 20. Von wem ist da die Rede? Wer wirkt diese Wunder und warum werden diese Wunder vollbracht? Markus 16, Vers 20, das ist der letzte Vers, da heißt es, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das ist die Funktion. Das ist der Grund, warum diese Zeichen denen folgen, die glauben. Das heißt, Jesus sendet die Jünger aus und gibt ihnen Auftrag, predigt das Evangelium. Und dann sagt er, es werden welche glauben, es werden welche nicht glauben. Und er sagt, aber denen, die glauben, werden diese Dinge folgen. Warum? Weil, wenn jene hingehen, wird Jesus es bestätigen. Nochmal, schaut mal, wer macht das? Wer macht Zeichen und Wunder? Machen es die Apostel? Machen das die Gläubigen? Es heißt, während der Herr mitwirkte oder es bewirkte, je nach Übersetzung. Das heißt, während der Herr mitwirkt und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Jesus bestätigt das Wort. Die Funktion der Zeichen ist nie von der Verkündigung vom Wort zu trennen. Nicht Menschen wirken diese Zeichenwunder, Heilungen und alles, treiben Dämonen aus. Nicht die Aposteln tun das. Es ist der Herr, der es tut. Und er tut das aus welchem Grund? Er bestätigt das Wort. Andersrum ausgedrückt, da wo kein Wort ist, da gibt es auch keine Bestätigung. Was soll denn der Herr durch Zeichen Wunder bestätigen, wenn kein Evangelium verkündigt wird? Darum ist es wichtig, dass wir begreifen, diese Dinge gehören zusammen. Verkündigung und Zeichen Wunder, die sind aneinander geknüpft, andersrum. Die Art und Weise, wie Jesus das Wort bestätigt, ist, indem er die Zeichen tut, die Wunder tut. Geht mit mir in die Apostelgeschichte. Ich gebe euch ein, zwei Stellen, die das uns belegen. Apostelgeschichte 14 als Beispiel. Ich lese ab Vers 1. Es geschah aber zu Ikonien, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und sie redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Also wir haben wieder diesen Zusammenhang, alle Nationen, alle Sprachen. Vers 2, die Juden, aber die nicht gehorchten wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Da, wo Feindschaft entsteht, da, wo Widerstand entsteht, da, wo Unglauben entsteht und zugleich aber das Wort verkündigt wird, da stellt sich Jesus in einer Art und Weise dazu, indem er das Wort bestätigte, das Zeugnis der Gnade, er gab der Gnade diesem Zeugnis, indem er Zeichen und Wunder durch ihre Hände tun ließ. Nicht sie haben die Wunder getan, er hat durch sie es getan. Das heißt, sie haben keinen Anspruch darauf. Ich erinnere euch an die erste Begebenheit, Petrus und Johannes gehen und kommen an der Pforte Salomos vorbei und da sitzt ein Gelähmter. Und sie sagen zu ihm, steh auf, Gold und Silber haben wir nicht richtig. Und dann alle verwundern sich. Und was ist die Antwort, was ist die Reaktion von Petrus und Johannes? Sie sagen, was verwundert ihr, als ob wir es durch unsere Frömmigkeit getan hätten? Leute, das haben wir nicht gemacht. Das heißt, es ist nicht unsere Vollmacht, es ist nicht unsere Kraft, nicht wir, den will ich heilen, den will ich Dämonen austreiben, dann mache ich das. Wenn du mir genug Geld gibst, dann kriegst du das. Das ist nicht das Zeugnis, sondern Jesus wirkte. Und dann sagt Petrus, Gott hat seinen Sohn bestätigt, verherrlicht. Zeichen, Wunder geschehen immer im Kontext der Verkündigung. Warum sage ich das? Weil diese Bewegung, von der ich kurz sprach, die in den 90er Jahren aufgekommen ist und heute in einem anderen Gewand aber verbreitet ist, die einen Anspruch hat, dass Das Evangelium bedeutet, Gott rettet Menschen ganzheitlich. Das heißt, sie haben Anspruch auf Heilung. Sie haben Anspruch auf Gesundheit. Die sagen, Jesus hat doch all unsere Krankheiten ans Kreuz getragen. Also sollen wir auch gesund sein. Und wir haben Anspruch darauf. Und es gibt welche, die sagen, nur dann wirken wir und nur dann ist unser Glaube vollkommen, wenn wir keine Krankheiten mehr haben. Und wenn wir trotzdem krank sind, dann glauben wir nicht genug. Habt ihr schon ein bisschen gehört? Das ist kein vollkommener Glaube. In dieser Bewegung oder in dieser Art und Weise wird das Wort von den Zeichen Wundern getrennt. Da geht es auch gar nicht mehr um die Verkündigung. Die Predigt bekommt einen sehr niedrigen und kleinen Stellenwert. Und wenn überhaupt, dann muss man hinhören, was gepredigt wird. Und wisst ihr, was gepredigt wird? Wohlstandsevangelium. Was meine ich mit Wohlstand? Wohlstand ist, Gott ist für dich da, damit es dir gut geht. Das ist mit Wohlstand. Ich rede jetzt gar nicht, dass du ein dickes Auto brauchst und unbedingt Anspruch auf das alles hast, sondern das Wohlstandsevangelium ist ein Evangelium, das dir predigt, du hast Anspruch darauf. Anspruch auf Gesundheit, Anspruch auf Heilung, Anspruch, 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 Anspruch. Das ist die Botschaft. Jesus stellt sich durch Zeichen, Wunder, zu was? Zu der Verkündigung des Evangeliums. Und das tat er übrigens nebenbei nicht nur bei den Aposteln. Wenn wir Apostelgeschichte 8 lesen, ist Philippus, der geht. Das ist kein Apostel. Aber er predigt das Evangelium von Jesus. Und Gott und Jesus stellt sich durch Zeichen und Wundern dazu. Liebe Geschwister, ich möchte an dieser Stelle wirklich sagen, dass Gott und Gottes Macht heute nicht geringer ist wie damals. Seine Kraft ist nicht schwächer. Sein Arm ist nicht zu kurz, um auch heute Zeichen Wunder zu tun. Ich weigere mich oder ich halte es nicht für biblisch zu sagen, das haben nur die Aposteln getan. Und mit dem Aufhören der Aposteln hören auch Zeichen Wunder auch auf. Und Gott wirkt keine Zeichen Wunder mehr. Keine Heilungen, keine Dämonenaustreibung mehr. Das waren alles Zeichen der Apostel. Viele wollen das so erklären, um der Gefahr oder sich zu entziehen. Das ist nicht die Art und das ist nicht der Weg, wie wir die Geister prüfen, wie wir damit umgehen. Es ist nicht richtig, das nur auf die Apostel zu übertragen, denn Gott stellt sich zu der Verkündigung. Da, wo das Wort des Evangeliums gepredigt wird, da vermag Jesus sich dazuzustellen. Und schaut mal, wie er wollte, wie er will. Geht mit mir in den Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 2. Der Hebräerbriefschreiber schreibt ab Vers 3, Kapitel 2, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen, Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Er bestätigt, der Hebräerbriefschreiber bestätigt, uns wurde durch das Evangelium als Zeugnis weitergegeben, von denen, die es von ihm gehört haben. Und dann sagt er, der Herr hat das doch durch Zeichen und Machten und Wundern bestätigt. Aber wie? Nach seinem Willen. Darüber gibt es keine Verfügung. Darüber gibt es keine Vollmacht in dem Sinne, dass wir jederzeit und überall das anzapfen können und einen Anspruch darauf haben. Wenn wir die Apostelgeschichte studieren, und das werden wir tun in der nächsten Predigt, ich werde mit euch die 5 Zeichen, die Markus hier erwähnt, durchgehen und uns anschauen und von der Apostelgeschichte anschauen, wie sie da verwendet werden, werden wir sehen, dass es immer in Verbindung mit der Verkündigung des Wortes Gottes steht. Und dann immer in einem besonderen Kontext. Das heißt, wenn das Evangelium Grenzen überschreiten musste, wenn ein besonderer Widerstand da war, wenn dämonische Kräfte am Wirken waren. Jesus hat das Wort da, wo es nötig war, in besonderer Art und Weise seine Kraft und seine Macht und den Sieg des Evangeliums zu bestätigen, hat er das auch wirksam werden lassen. Paulus sagt, Denn wir schämen uns des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, jedem Glaubenden. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Warum? Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung wen besiegt? Den Teufel. Wen besiegt? Den Tod, die Sünde. Dieses Evangelium hat Kraft. Es ist nicht einfach ein Evangelium oder eine Religion oder ein Glaube neben vielen anderen. Es ist die einzige Rettung, es ist die einzige Kraft. Und Jesus demonstriert, dass er der Sieger ist durch Zeichen und Wunder. Es ist eine Demonstration seines Sieges. Er hat alle Gewalten, er hat alle Mächte unter seine Füße getan. Er hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und hat den Jüngern den Auftrag gegeben, geht hin und predigt das. Und er versprach, er wird sich dazustellen und diesem Wort Zeugnis geben. Warum betone ich an dieser Stelle, dass, nochmal, wir Menschen haben darüber keine Verfügung. Oh, wie gerne hätte ich gern nach jeder Predigt so einen Machterweis. Würde ich sofort jeden Kritiker sagen, und kannst du das tun? So, kurz eine Heilung und dann ist Ruhe, oder? Manchmal wünsche ich mir das. Manchmal bete ich sogar darum. Es ist nach seinem Willen. Wenn er es will, dass das Wort bestätigt wird, dann wird er dafür sorgen, dass das Wort bestätigt wird. Es geschieht in seinem Willen. Wenn er willens ist, seine Macht zu erweisen, dann wird er es tun. Wir haben darüber keine Verfügung. Und nochmal, bedeutet das, Gott kann heute genauso Wunder tun. Und er tut das. Und es gibt Zeugnis davon, dass er heute Wunder wirkt. Nur wenn Wunder losgelöst werden vom Evangelium, dann ist es Verführung. Denn diese Wunder sind gebunden ans Evangelium. Das heißt, wenn etwas gepredigt wird und es kein Evangelium ist, aber viele Zeichen, Wunder geschehen, wie sollen wir damit umgehen? Wir können nicht einfach sagen, ja, es funktioniert. Will aber, es funktioniert doch. Nur weil es Dinge passieren, heißt noch nicht, dass sie von ihm sind. Jesus warnte nochmal, er hat gesagt, dass viele falsche Propheten kommen werden und viele verführen werden durch Zeichen, Wunder. Woran können wir prüfen, wenn Dinge passieren und anscheinend sogar wirklich passieren, ob das wirklich von Gott ist, vom Herrn ist oder nicht? Liebe Geschwister, hört, was gepredigt wird. Hört, was gepredigt wird, wenn überhaupt gepredigt wird. Wenn nicht gepredigt wird, dann ist offensichtlich. Und wenn gepredigt wird, dann müssen wir prüfen, wird das Evangelium gepredigt oder nicht? Wie wird Christus dargestellt? Wer ist Christus? Wie wird er angebetet? Steht er im Zentrum oder ist er einfach ein Mittel zum Zweck? Ein Dienstleister, den man anzapft, wenn man es braucht. Wer steht im Zentrum? Der Mensch mit einem Anspruch an Heilung, an Gesundheit, an Erfolg, an Reichtum oder Christus, der Auferstandene? Wer steht im Zentrum? Das ist ein gutes Prüfkriterium, um mit Zeichen und Wundern richtig umzugehen. Nächsten Sonntag nehme ich euch mit hinein in diese Verse und somit in die letzte Predigt zum Markus-Evangelium. Und ich möchte euch mit euch diese 5 Zeichen, die Jesus hier erwähnt, mit euch anschauen. Also, was ist die Bedeutung von Dämonenaustreibung? Was ist die Bedeutung von Zungenrede? Was ist die Bedeutung von Schlangenaufheben? Was ist die Bedeutung vom tödlichen Trinken? Und was ist die Bedeutung von Heilen, gesund werden? Was ist die Bedeutung dieser Zeichen und in welchem Zusammenhang stehen sie mit der Verkündigung? So, das möchte ich leisten, in der nächsten Predigt euch zu zeigen, welche Auswirkungen hat das oder wie steht es im Zusammenhang mit der Verkündigung. Ich hoffe, dass ihr Geduld habt bis zum nächsten Sonntag. Amen.